Quadrat hoch 2. Hallo zusammen und willkommen zu Mord hoch 2, unserem Podcast, in dem es um wahre Mord- und Vermisstenfälle geht. Ich bin Nadine Darachar.
Und mein Name ist Sarah Wedler. Die Fälle, die wir besprechen, sind weder auf ein Land festgelegt, noch unterscheiden wir zwischen geklärt, ungeklärt, bekannt oder unbekannt.
Wenn ihr später über das Verbrechen diskutiert oder es kommentiert, dann bitten wir euch um einen respektvollen Umgang mit allen Beteiligten. Hinweise zu möglichen Triggern findet ihr, falls vorhanden, in der Folgenbeschreibung. Sarah, findest du das auch immer so toll, wenn uns die Leute da draußen ihre Fallvorschläge schicken?
Ja, total. Vor allen Dingen, wenn da Fälle bei sind, die ich selber noch nicht so kenne, dann macht die Recherche irgendwie auch gleich immer doppelt so viel Spaß.
Ja, das sehe ich genauso. Und diesmal war die Vorgabe unserer Hörerinnen und Hörer allerdings nicht so konkret wie sonst. Es ist nur der Wunsch geäußert worden, dass wir doch auch mal etwas über eine Frau machen sollen, die Menschen ermordet. Und am besten sollte das dann auch eine Serienmörderin sein. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht und bin erstmal vor eine richtig krasse Herausforderung gestellt worden, weil so viele Serienmörderinnen gibt es gar nicht. Vor allen Dingen nicht so viele, über die, ja, man auch noch ein bisschen was erzählen könnte und über die nicht schon tausendmal berichtet worden ist. Ja, deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich dann irgendwann doch noch einen Fall gefunden habe von einer Serienmörderin, deren Name mir persönlich zumindest überhaupt nicht bekannt war. Und ich hoffe jetzt natürlich auch, dass der eine oder andere da draußen den Namen auch noch nicht gehört hat und hoffe, dass wir vielleicht ein paar Leute noch richtig überraschen können. Und über noch etwas bin ich froh, nämlich, dass es heute in ein Land geht, in dem wir beide noch nie waren. Das ist ja immer eher ein bisschen schwierig, weil wir ja schon verdammt viel rumgereist sind. Und wir wären auch beinahe einmal in diesem Land gelandet, wäre da nicht Corona gewesen und die Reise abgesagt worden. Es geht diesmal nämlich nach Mexiko. Und um alle da draußen ein bisschen in Urlaubsstimmung zu versetzen, habe ich dir hier ein Bild von Mexiko mitgebracht. Beschreib das einfach mal so ein bisschen zum Reinkommen.
Ja, da ist erstmal ganz schön viel auf dem Bild, würde ich sagen. Aber weißt du, was ich sowieso noch loswerden muss? Ich finde es gar nicht mal so cool, dass wir heute in Mexiko sind. Weißt du auch warum?
Nee, warum?
Das bedeutet, dass ich wieder spanische Wörter aussprechen muss.
Oh ja. Aber ich auch.
Ja, du auch. Aber ihr da draußen kennt das Drama nicht. Also, wir lernen gerade beide Spanisch. Und ich finde, Nadine kann die Sachen eigentlich ganz gut aussprechen. Und bei mir klingt
toll, jetzt mach keinen Druck hier.
No pressure. Und bei mir klingt das immer alles ein bisschen wie der typische deutsche Tourist. So, una cerveza, por favor. Ich kann's nicht. Ich kann auch kein R rollen. Wenn einer da draußen einen Tipp hat, wie man R rollen kann, dann verratet ihr mir mal bitte. Aber ja, zurück zum Thema. Ich schweife hier schon wieder ab. Auf dem Bild sind einfach nur 1000 Farben zu sehen. Wir sehen nämlich eine Gasse und links und rechts ist die gesäumt von Häusern in ja rot, orange, gelb, weiß. Und im Hintergrund sieht man ganz viel Grün, das sind so grün bewachsene Hügel. Und das ist aber nicht alles. In dieser Gasse hängen auch noch ganz viele bunte Girlanden in allen möglichen Farben. Also dieses Bild sieht einfach knallbunt und damit auch sehr fröhlich aus. Und ich würde jetzt einfach sehr, sehr gerne bei 30 Grad durch diese Gasse laufen. Und ich wette, ganz viele von euch da draußen auch.
Ich finde, das sieht einfach ganz, ganz typisch mexikanisch aus, oder? Das ist so das Bild, was man vor Augen hat, wenn man irgendwie an Mexiko denkt.
Ja, schlimmstes Klischee auch. Aber ich habe auch gerade schon die ganze Zeit so Mariachi-Musik im Kopf. Jetzt so ein Churro und dann da durch die Gasse laufen. Da hätte ich richtig Bock.
Ja, aber wie wir wahrscheinlich alle wissen, ist es in Mexiko nicht ganz so ja idyllisch, friedlich und fröhlich, wie es auf dem Bild aussieht. Es gibt dort eine recht hohe Kriminalitätsrate. Ja, und ich war da mal bei Statista unterwegs und da war die Mordrate mit 26,1 Personen pro 100.000 Einwohner für das Jahr 2022 angegeben. Wobei mit 46,22 deutlich mehr Männer als Frauen umgebracht worden sind. Und das kann man wahrscheinlich irgendwie auf diese Bandenkriminalität da zurückführen. Die Mordrate bei den Frauen war mit 6,01 angegeben. Wenn man sich dann die Länder mit den meisten Mordopfern pro 100.000 Einwohnern aus dem Jahr 2022 anguckt, dann relativiert sich das Ganze aber noch ein bisschen. Denn Mexiko liegt da nur auf Platz 12 und ein Land, in dem du, Sarah, beispielsweise letztes Jahr warst, Und wo ich weiß, dass es dir da gar nicht so gefährlich vorkam, das liegt auf Platz 3, nämlich Südafrika.
Ach.
Und auch andere Orte, an denen du schon mal warst, zum Beispiel St. Lucia oder die Bahamas, liegen in der Statistik weiter vorne als Mexiko.
Echt? Ja, das hätte ich nie gedacht. Allein schon auf St. Lucia, da habe ich mich sowas von sicher gefühlt. Beide Male, als ich da war eigentlich, da wäre ich wahrscheinlich auch abends alleine rumgelaufen. Da hätte ich gar nicht.
Auf den Karibikinseln irgendwie generell hat man so das Gefühl, dass da so eine ganz peacevolle Stimmung herrscht.
Total, total. Und ja, Südafrika, klar, dass es da nicht überall so friedlich ist, aber da kam es mir auf jeden Fall auch ziemlich sicher vor. Und was ich sagen muss, was mich noch überrascht, ist tatsächlich, dass die Mordrate an den Männern in Mexiko so viel höher ist, weil Mexiko ja auch bekannt für die vielen Frauenmorde ist, die es da gibt. Da gibt es auch diesen einen Ort, wo so ganz viele Frauen verschwunden sind und so. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Und ich hätte schon gedacht, dass die Mordrate an Männern da höher ist, aber ich hätte gedacht, die sind näher beieinander.
Ja, gut, aber es gibt halt, wie gesagt, auch sehr, sehr viel Bandenkriminalität. Das soll jetzt auch auf gar keinen Fall irgendein Länderbashing werden. Und ich möchte jetzt auch nicht irgendwem sein Sicherheitsgefühl oder Unsicherheitsgefühl absprechen. Ich möchte hier nur einfach mal ganz kurz zeigen, wie individuell das Empfinden von Sicherheit und Unsicherheit doch ist. Zum Beispiel hat man Mexiko ja doch immer als extrem unsicheren Ort auf dem Schirm. Also zumindest geht mir das so oder geht uns so. Also ich weiß ja noch von der geplanten Mexiko-Reise, dass wir uns da so ein bisschen Gedanken gemacht haben. Hingegen hat man andere Orte, an die man dann vielleicht viel, viel leichtfertiger reist, wie zum Beispiel eben die Karibikinseln, als überhaupt nicht so gefährlich im Sinn, obwohl dann da die Rate ja doch viel höher ist. Ja, und wie du gerade auch schon gesagt hast, wir sind ja beispielsweise vor Südafrika so extrem gewarnt worden. Aber als wir dann da waren, haben wir, glaube ich, beide Südafrika als extrem sicher empfunden. Und ich möchte damit jetzt einfach nur sagen, dass es total individuell ist, also egal, was so Statistiken sagen. Und natürlich ist es wichtig, dass man sich vor Reisen gut informiert und guckt, in welchen Ländern das wie gefährlich ist und worauf man achten sollte. Aber ja, das ist eben auch immer ganz individuell und von einem selbst abhängt, natürlich auch von den Orten, an die man reist, und vielleicht hängt es auch ein bisschen davon ab, wie man sich vorbereitet, wie man sich verhält. Ja, aber jetzt erstmal genug davon. Auch wenn die Verbrechen, um die es hier heute geht, zwischen 2002 und 2005 stattgefunden haben, reisen wir jetzt erstmal ins Jahr 1957 nach Mexiko, denn in diesem Jahr wurde die Frau geboren, um die es hier heute geht.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Weißt du eigentlich, was mir im Winter immer ein bisschen schwer fällt?
Morgens aufstehen?
Ja, das auch. Aber ich meine generell irgendwie rauszugehen. Wenn das so kalt und ungemütlich ist, dann habe ich irgendwie immer gar keine Lust, vor die Tür zu gehen.
Ja, das kenne ich, vor allem, wenn keine Sonne scheint.
Ja, aber man möchte dann ja trotzdem irgendwas unternehmen, irgendwas mit Freunden machen, irgendein Event haben. Und weißt du, was dafür perfekt ist? Die Krimi-Dinner-Spiele von Crime Cases.
Ja, ich bin auch ein totaler Fan von Krimi-Dinnern geworden, seit ich das zum ersten Mal gemacht habe. Das hat so viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Und bei den Crime Cases Krimi-Dinnern habt ihr die Auswahl zwischen drei tollen Themenspielen. Der letzte Pate, das letzte Meeting oder das letzte Konzert. Je nach Spiel könnt ihr in Gruppen ab 4 bis zu 10 Spielern einen tollen Abend verbringen. Ihr schlüpft dabei in unterschiedliche Rollen, wie beispielsweise den Leadsänger einer Band, Familienmitglieder eines Mafia-Clans, ein Mauerblümchen oder den Grießkram. Die Rollen sind witzig, skurril und liebevoll gestaltet.
Ja, und was ich bei diesen Spielen immer ganz besonders toll finde, ist, dass man nicht nur in unterschiedliche Rollen schlüpfen kann, sondern dass es für diese Rollen dann auch Verkleidungsvorschläge gibt. Dieses Verkleiden finde ich immer total cool. Und wenn man ja dann für einen Abend jemand anderes darstellen kann, das macht mir total viel Spaß. Und es gibt bei diesen Spielen ja nicht nur Tipps für die Verkleidungen, sondern zum Beispiel auch Tipps für Rezepte. Also da braucht man gar nicht groß grübeln, was man seinen Gästen vorsetzen soll.
Und was noch super an diesen Krimi-Dinnern ist, dass ihr nicht nur einen Mord lösen müsst, sondern dass ihr auch einen tollen Abend gemeinsam mit Freunden genießen könnt. Ihr rätselt zusammen, ihr lacht zusammen.
Ihr esst zusammen.
Und ihr schlüpft zusammen in andere Rollen. Die Crime Cases Krimi-Dinner sind daher perfekt für alle True Crime Fans, aber auch für jeden, der einfach gerne Spieleabende macht.
Das ist aber nicht alles, was Crime Cases zu bieten hat. Unser heutiger Werbepartner hat nämlich nicht nur Krimi-Dinner, sondern auch normale Krimispiele im Angebot. Darunter beispielsweise die Spiele Traumschiff, Kunstfehler oder Tonstudio. Hierbei begebt ihr euch auf eine Multimedia-Jagd mit echten Indizien. Die Fallakten enthalten Briefe, Ausweise, Fotos, Dokumente, aber auch digitale Spuren, die ihr im Internet sammeln müsst. Die Story ist fesselnd und aufregend gestaltet. Auch hier müsst ihr wieder einen Mörder finden, die Motive ermitteln und das Murder-Mystery lösen.
Das Gute an diesen Spielen ist, dass ihr sie auch alleine spielen könnt. Oder aber auch in einer Gruppe von bis zu 6 Spielern. Die Spieldauer ist im Gegensatz zu den Krimi-Dinnern etwas kürzer und liegt bei 1,5 bis 2 Stunden.
Na, seid ihr jetzt neugierig geworden? Fühlt ihr euch herausgefordert und möchtet auch einen Kriminalfall lösen? Dann geht jetzt auf die Seite crime-cases.de, also crime wie bei True Crime geschrieben, crime-cases.de. Und dann könnt ihr euch ja eins dieser Krimispiele oder alle oder so ein Krimi-Dinner einfach mal bestellen und mit dem Code MORDHOCH2, alles groß geschrieben und in einem Wort, bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Spiele im Crime Cases Online-Shop. Also MORDHOCH2, alles in einem Wort und groß geschrieben.
Ganz viel Spaß beim Shoppen und später ganz viel Spaß beim Rätseln.
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Am 27. Dezember 1957 erblickte die kleine Juana Dayanara Barraza Samperio in Hidalgo das Licht der Welt. Hidalgo, das ist ein Bundesstaat von Mexiko und die kleine Juana wurde genauer gesagt in dem Ort Epazoyucan geboren, der eher als warm und ländlich bezeichnet werden kann. Die Gegend ist staubig, die Landschaft weit und flach. Nur hier und da stehen ein paar Häuser herum. Manche sehen aus, als wären sie noch nicht fertig. Die großen Backsteine wurden einfach unverputzt aufeinander gestapelt. In dieser Einöde bringt Mutter Justa jetzt also die kleine Juana zur Welt. Juanas Vater Trinidad ist ein Polizist. Und Mutter Justa ist eine alkoholkranke Sexarbeiterin. Dieser Umstand ist wichtig, denn er wird Juanas weiteres Leben maßgeblich beeinflussen. Nur 3 Monate nach Juanas Geburt verlässt Justa Trinidad und beginnt eine Beziehung mit Refugio Santerio, der eigentlich der Mann ihrer eigenen Mutter war, also sozusagen ihr Stiefvater. Ich weiß, das sind jetzt ganz schön verwirrende Familienverhältnisse. Da Juana ihren eigenen Vater nie richtig kennengelernt hat, wird Refugio zu einer Vaterfigur für sie. Juana wächst jetzt leider in einem Umfeld auf, in dem Liebe und Fürsorge Mangelware sind. Sie lernt niemals lesen und schreiben und das Verhältnis zu ihrer Mutter ist extrem schwierig, vor allem als diese beginnt, sich stark missbräuchlich zu verhalten. Wir haben ja gerade schon gehört, dass Justa alkoholkrank ist und als Juana 12 Jahre alt ist, verkauft Justa jetzt ihre eigene Tochter für 3 Bier an einen Mann namens José Lugo. Zumindest wird das mit den 3 Bieren in den meisten Quellen so überliefert. Ob das jetzt wirklich genau so ist, das sei mal dahingestellt. Aber so oder so ist es ja mehr als schrecklich, dass sie ihre eigene Tochter verkauft und da ist es eigentlich total egal, ob das jetzt für 3 Bier war oder für ein paar Millionen. Das ist einfach, das geht nicht, das macht man einfach nicht, ist ja ganz klar. Und dieser Mann, der hat jetzt auch die Fürsorge für Juana und er beginnt jetzt sexuell gewalttätig zu werden. Der Missbrauch durch José Lugo an Juana dauert jetzt 4 ganze schreckliche Jahre an. In dieser Zeit wird Juana auch mehrfach schwanger. Einmal mit 13 und einmal mit 16 Jahren, doch beide Schwangerschaften enden mit Fehlgeburten. In einigen Quellen steht allerdings auch, dass eine dieser Schwangerschaften mit der Geburt ihres ältesten Sohnes endet. Der Missbrauch und die Vernachlässigung werden Juana logischerweise für immer prägen und die Wut, die sie gegen ihre Mutter empfindet, trägt sie lange mit sich. Als Juanas Mutter irgendwann an Leberzirrhose stirbt, zieht Juana nach Mexiko-Stadt. Dort heiratet sie mehrfach, wie oft ist unbekannt. Allerdings gehen aus diesen Ehen insgesamt 4 Kinder hervor. Als wäre ihr Leben bis dahin aber nicht schon schwer genug verlaufen, verliert Juana auch noch ihren ältesten Sohn. Im Alter von 24 stirbt dieser bei einer Bandenschießerei. Doch auch jetzt endet die Tragik in Juanas Leben noch nicht. Sie hat Schwierigkeiten, ihre Kinder durchzubringen und beginnt schließlich einen Job als Wrestlerin. Das Bild einer starken und mächtigen Frau, das sie dadurch kreiert, ist jedoch nur eine Fassade. Im Inneren kämpft Juana weiterhin mit den Geistern ihrer Vergangenheit. Und das sieht man jetzt vielleicht auch an ihrem Namen. Sie beginnt damit, unter dem Namen La Dama del Silencio, also die Dame der Stille, auf Jahrmärkten zu ringen. Diesen Namen hat sie sich selbst gegeben, aufgrund ihrer schüchternen und stillen Persönlichkeit. Und Sarah, ich habe dir hier auch mal ein Bild mitgebracht, das du bitte einmal beschreiben kannst. Dieses Bild zeigt Juana in ihrer Wrestling-Kluft. Und ja, beschreib das doch bitte mal für die Leute da draußen, die das Bild jetzt gerade nicht vor sich haben. Und falls ihr das Bild sehen möchtet, dann besucht uns jetzt auf unserem Instagram-Kanal mordhoch2.truecrimepodcast. Wir freuen uns da übrigens auch über jeden, der uns neu folgt.
Ich weiß ja gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich sag's mal, wie es ist. Für mich sieht sie auf den ersten Blick aus wie ein Mann, weil sie eine sehr, sie hat, also man erkennt keine Taille, sie ist sehr muskulös und man erkennt auf diesem Foto jetzt auch keine Brust und deswegen sieht sie eher maskulin aus.
Ja, und man erkennt auch kein Gesicht, ne?
Und man erkennt auch kein Gesicht, dazu komme ich gleich. Sie hat aber auch kurze Haare, das sieht man auf dem Bild auch. Und hättest du mir das jetzt einfach nur gezeigt, ohne dass ich irgendwas über den Fall wüsste, würde ich sagen, es ist ein Mann.
Der gerne pink trägt.
Der gerne pink trägt. Das ist nämlich jetzt was, wo ich mich dann wundern würde, weil, also Wrestler sind ja dann immer sehr maskulin, aber sie hat, also sie ist hier in ihrem Wrestling-Anzug und der ist pink, das ist die erste Sache. Sie hat einen Gürtel um, wo ein großer Schmetterling drauf ist. Das ist, kommt ja jetzt auch nicht so männlich rüber. Und sie hat auch eine Maske auf und die hat ebenfalls die Form eines Schmetterlings. Ich glaube, die ist auch so pink abgesetzt und der Gürtel könnte sogar ein bisschen glitzerig sein. Das erkennt man aber nicht so genau. Ihre Pose wiederum ist dann aber wieder sehr buschikos. Also sie hat so eine Faust so in die Hüfte gestemmt und sie trägt so einen Gürtel. Sie scheint gerade einen Kampf gewonnen zu haben, so quer über die Brust. Und die zweite Hand ruht so an diesem Gürtel, als wenn sie den so ein bisschen stolz präsentieren möchte. Und auch wenn man von ihrem Gesicht nicht viel sieht, ist ihr Blick auf jeden Fall sehr, sehr ernst. Also die Mundwinkel sind so ein bisschen nach unten gezogen und sie sieht wirklich sehr kämpferisch aus. Im Jahr 1995 bekommt Juana dann ihr viertes Kind. Wir haben ja schon gehört, dass sie insgesamt 4 Kinder aus verschiedenen Ehen hat. Und zu diesem Zeitpunkt beginnt ihre finanzielle Lage jetzt auch noch ein bisschen schwieriger zu werden. Und Juana, die fängt jetzt an, kriminell zu werden. Zuerst stiehlt sie nur aus irgendwelchen Geschäften Gegenstände, die sie gebrauchen oder weiterverkaufen kann. Schließlich bricht sie dann aber auch in Häuser und Wohnungen ein und begeht auch dort Diebstähle, um ihre Kasse aufzubessern. Sie wird bei ihren Einbrüchen jetzt schnell professioneller. Und nur ein Jahr später perfektioniert sie ihre Vorgehensweise. Gemeinsam mit einer Freundin namens Araceli Tapia Martinez. Die beiden beschließen nun, gezielt ältere Personen zu bestehlen und entwickeln eine raffinierte Strategie. Sie kleiden sich in Krankenschwesternuniformen und stellen sich bei älteren Menschen vor. Sie bieten ihnen Hilfe im Haushalt oder bei der Pflege an und sobald sie ins Haus gelassen werden, rauben sie ihre Opfer aus. Angeblich spielt ihnen dabei ein Kontakt zur Polizei in die Hände. Ein unfreiwilliger Kontakt, zumindest in Juanas Fall. Ein Polizist namens Moises Flores Dominguez hat eine Beziehung zu Juanas Freundin Araceli Tapia. Araceli verrät Juana jetzt vor diesem Polizisten. Sie erzählt ihm nämlich von den Einbrüchen. Und nach einem von Juanas Raubzügen steht plötzlich der Polizist Dominguez vor ihr und fordert 12.000 Pesos, umgerechnet etwa 600 Euro, im Gegenzug dafür, dass er sie nicht verhaftet. Juana wird jetzt also mit ihren Taten erpresst. Und wer jetzt denkt, dass das schon alles war im Leben von Juana, der täuscht sich. Denn im Jahr 2000 nimmt ihr Leben noch einmal eine drastische Wendung. Aus gesundheitlichen Gründen muss sie komplett mit dem Wrestling aufhören. Und das ist ja die Tätigkeit, mit der sie bisher den Großteil ihres Lebensunterhalts bestritten hat. Und zwar hat sie bislang rund 390 bis 500 Pesos pro Kampf bekommen, was natürlich schon extrem wenig ist. Aber nun fällt dieses Geld eben auch noch weg. Und jetzt plagen sie richtig schlimme finanzielle Sorgen. Zudem wächst ihre Angst, bei den Raubzügen aufzufliegen und im Gefängnis zu landen. Und jetzt macht sie etwas, was ich einen sehr, sehr großen Schritt finde. Von, in Anführungsstrichen, normalen Diebstählen bis hin zu etwas viel Schlimmerem. Sie beginnt jetzt nämlich, die älteren Frauen, die sie ausgeraubt hat, zu ermorden, damit diese sie nicht verraten können. Das erste bekannte Opfer ist die 64-jährige Maria de Luz González Anaya. Achtung, hier variiert jetzt wieder das Datum. In manchen Quellen ist von Ende 2002 die Rede, in manchen anderen Quellen von Anfang 2003. Ich glaube, das liegt daran, dass Juanas offizielle Mordserie 2003 begann. Ich glaube aber, dass dieser erste Mord, der aber nicht wirklich zu der Serie zählte, eben am 25. November 2002 begangen worden ist. So lese ich das zumindest aus den Quellen heraus. Und ich glaube, dass das in den Quellen einfach ein Übermittlungsfehler ist, in denen etwas anderes steht. Um diesen Zeitpunkt herum jedenfalls wird Maria in ihrer Wohnung von Juana attackiert. Juana, die durch ihr Wrestling körperlich sehr stark ist, erwürgt die 64-Jährige. Wie genau der Mord vonstatten ging, darüber gibt es jetzt unterschiedliche Aussagen. Juana selbst sagt, dass die ältere Frau den Einbruch bemerkt und Juana gegenüber abwertende Bemerkungen gemacht haben soll. Diese sollen Juana so wütend gemacht haben, dass sie zunächst zugeschlagen hat und die Frau dann eben letztendlich erwürgt hat. Ich persönlich finde die Berichte ein bisschen glaubwürdiger, in denen es heißt, dass Juana den Mord oder die Morde, es folgen ja noch weitere, begangen hat, um einen Raub begehen zu können, ohne aufzufliegen. Aber sie sagt eben was anderes. Sie sagt, sie wurde wütend gemacht und hat deswegen zu Gewalt gegriffen.
Generell sagt Juana, dass sie sich zu jener Zeit, also Ende der 1990er und Anfang der 2000er, sehr gekränkt und in ihrem Ego verletzt gefühlt habe. Und dazu passt, dass es damals in Mexiko relativ viele ungeklärte bzw. unnatürliche Todesfälle unter alten Menschen gegeben hat. Diese Tode erregten die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Und obwohl die Polizei sagt, dass diese Morde oder Todesfälle in keinem Zusammenhang miteinander stehen, verbreitet sich in der Presse trotzdem ein Name. Und zwar der Name El Mata Viejitas. Übersetzt bedeutet das so viel wie der kleine alte Lady Killer, also der Mann, der alte kleine Frauen umbrachte. Das Kleine ist hier nicht als Beschreibung der Körpergröße, sondern eher als Verniedlichung zu verstehen. Das L bezieht sich dabei allerdings auf einen männlichen Mörder. Es wird also davon ausgegangen, dass jetzt in Mexiko ein männlicher Serienmörder unterwegs ist. Und Juana, die könnte jetzt froh sein, dass sie sich somit nicht in den Kreis der Verdächtigen bringt, aber sie will das stattdessen wohl nicht so stehen lassen. Nach einer mehr als dreimonatigen Pause, womit wir wieder dabei wären, dass der erste Mord höchstwahrscheinlich Ende 2002 passiert, startet sie im März 2003 jetzt eine grausame Mordserie. Alleine von März bis November 2003 tötet Juana 7 Frauen im Alter zwischen 76 und 87 Jahren. Ihre Vorgehensweise ist jetzt mehr oder weniger immer dieselbe. Sie wählt die Frauen zufällig aus, beispielsweise auf Märkten, von denen aus sie ihnen nach Hause folgt, wodurch sie herausfindet, wo sie wohnen. Dann verkleidet sich Juana, beispielsweise als Krankenschwester oder Pflegekraft, und klopft oder klingelt bei ihren Opfern, um sich so Zutritt zu verschaffen. Doch kaum in der Wohnung angekommen, zeigt sie dann ihr wahres Gesicht. Zuerst schlägt sie ihre Opfer nieder, um sie dann zu erwürgen oder zu erdrosseln. Dafür nimmt sie entweder ihre Hände, ein Kabel, ein Gürtel, eine Strumpfhose oder ein Stethoskop. Am Anfang ist es so, dass neben der Presse auch die Polizei von einem männlichen Mörder ausgeht. Sie bezeichnen den Täter jetzt als einen brillanten Geist, der klug und vorsichtig vorgeht. Sie glauben, dass der Täter sich das Vertrauen seiner Opfer erschleicht, um sie dann zu ermorden. Und sie gehen davon aus, dass der Mann sich eventuell als Regierungsbeamter ausgeben könnte, der vorgibt, von der Fürsorge zu sein. Dass man jetzt nicht sofort auf Juana kommt, da spielen ihr gleich mehrere Dinge in die Hände. Zum einen geht die Polizei anfangs von 2 Tätern aus und zum anderen suchen sie jetzt nach Zusammenhängen zwischen den Opfern. Und sie finden jetzt bei mindestens 3 der Opfer ein und dasselbe Gemälde, nämlich das Bild »Junge in der roten Weste« vom französischen Maler Jean-Baptiste Greuze. Ist Kunstinteresse also das Motiv des Täters? Die Idee ist so weit entfernt von Juanas eigentlichem Antrieb, weiter entfernt könnte es kaum sein. Aber auch davon abgesehen tappen die Ermittler weiter im Dunkeln und das, obwohl es nun Zeugensichtungen gibt. Die Zeugen berichten allerdings, dass sie in der Nähe der Tatorte einen Mann gesehen hätten, in Frauenkleidern, also beispielsweise eben dieser Schwesternkluft. Aufgrund von Juanas Statur, die wir ja eben schon beschrieben haben und wo Sarah ja auch meinte, dass sie vielleicht ein bisschen maskulin aussieht und auch ihre Art, sich zu bewegen, geht man trotz der Kleidung jetzt nicht von einer Frau als Täterin aus, sondern von einem Mann in Frauenverkleidung. Erschwerend kommt jetzt hinzu, dass die Polizei angehalten wird, die Mordserie nicht publik zu machen, weshalb es natürlich sehr schwierig wird, noch mehr Zeugen zu finden. Zu dieser Zeit, also während die Polizei noch im Dunkeln tappt, nimmt Juana ihre Mordserie im Jahr 2004 wieder auf. Diesmal mordet sie von Februar bis November und tötet dabei 14 Frauen im Alter zwischen 70 und 92 Jahren.
Irgendwie macht sie im Winter immer eine Pause, ne? Ab November tötet sie erstmal nicht mehr.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen und ich habe mich irgendwie auch gefragt, warum? Also hat sie keinen Bock auf Winter? Ist ihr das da zu kalt? Will sie das so nicht? Hat das irgendwie mit der Weihnachtszeit zu tun? Das, ja, mir ist es auf jeden Fall auch aufgefallen und das kommt auch noch öfter so vor.
Mörderin mit Weihnachtspause, ja, wer weiß.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich es ganz komisch und ich habe da auch nichts zu gefunden, keine Erklärung, keine Begründung. Ich fand es einfach nur total auffällig.
Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, dieses Muster zieht sich auch durch bis ins Jahr 2005, denn da beginnt sie im Januar mit den Morden und endet im Oktober. Doch diesmal ist es anders und noch eine Spur schlimmer als sonst, denn in diesem Jahr tötet sie nun 17 Menschen. Also ich meine vorher 7 und 14, das war ja schon viel. Aber jetzt tötet sie 17 Menschen in einem Jahr. Das ist circa alle 21 Tage, also alle 3 Wochen ein Mord. Und bei ihren Taten hat sie jetzt auch noch Hilfe. Also wie anfangs schon von der Polizei vermutet, werden aus einem Täter jetzt tatsächlich 2. Und zwar steigt José Francisco Torres Herrera, ein Taxifahrer, in die Morde mit ein. Den weiht Juana an ihre Taten ein und er wird ihr Komplize. Dadurch ist Juana leider jetzt auch noch mobiler, denn sie kann jetzt immer im Taxi von José Francisco durch die Gegend fahren. Außerdem kommt es hier noch zu einer weiteren Besonderheit. Denn es gibt jetzt erstmalig ein männliches Opfer von Juana. Und zwar den 74-jährigen Arturo Patiño Barranco. Als am 28. September 2005 dann eine Frau aus der oberen Mittelschicht Opfer wird, gibt dies den Ermittlern neuen Schub. Also leider muss man sagen, dass der Mord an der wohlhabenderen Frau schwerer wiegt als die Morde an den ärmeren Frauen und dem Mann zuvor. Das liegt sicher auch daran, dass das Opfer die Mutter eines der bekanntesten Kriminologen von Mexiko ist. Die Polizisten bemühen sich jetzt erstmal so richtig und arbeiten unter Hochdruck. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass Zeugen Aussagen gemacht haben und die Polizei ursprünglich von einem Mann in Frauenkleidung ausging. Und so verlagern sich die Ermittlungen nun ins Milieu von Homosexuellen und Transpersonen im Bereich der Sexarbeit. Man geht also nach wie vor davon aus, dass der Mörder männlich ist. Und im Zuge dessen passiert jetzt auch etwas, was damals auch ein Skandal war. Es werden nämlich 50 Homosexuelle und Transpersonen aus dem Milieu der Sexarbeit einfach mal verhaftet. Wieder ist es jetzt so, dass Juana pausiert. Und zwar, wie schon gesagt, zwischen Oktober 2005 und Januar 2006, also ihr altbekannter Winterurlaub. Der Polizei scheint das bis dahin noch nicht aufgefallen zu sein und die ist jetzt erstmal ganz erleichtert. Denn sie geht jetzt einfach davon aus, dass der Täter Suizid begangen hat und die Mordserie jetzt vorbei ist. Da man an den Tatorten von Juana Fingerabdrücke nehmen kann, geht man jetzt in die örtliche Leichenhalle und überprüft die Fingerabdrücke verschiedener Männer, also toter Männer, mit denen von Juana, da eben davon ausgegangen wird, der Täter hätte Selbstmord begangen. Aber Fehlanzeige. Die Mordserie endet nicht. Zumindest nicht im Oktober 2005, also zumindest nicht endgültig. In Wahrheit findet Juanas Mordserie erst am 25. Januar 2006 ein Ende. Sie ermordet zu dem Zeitpunkt die 84-jährige Vermieterin Ana María de los Reyes Alfaro und wird dabei gesehen. Und kurz darauf wird Juana Barraza dann verhaftet.
In Juanas Wohnung deuten jetzt auch einige Indizien darauf hin, dass sie die Täterin sein könnte. Man findet bei ihr mehrere Zeitungsberichte über die Morde und die Mordserie. Das ist auffällig, denn ihr erinnert euch ja vielleicht noch daran, dass Juana weder lesen noch schreiben kann. Man fragt sich jetzt also, was sie mit diesen Berichten will. Dazu kommt, dass man Juana schon vorher einmal zu irgendeinem Zeitpunkt auf dem Revier hatte, um sie zu verhören. Die Polizei hat sie jedoch wieder gehen lassen. Und erst zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen geben die Ermittler jetzt bekannt, dass Juana damals bereits verdächtigt worden ist und die Polizei muss nun auch zugeben, dass Juana den Phantombildern des Mörders stark ähnelt mit ihren kurzgeschnittenen, blond gefärbten Haaren und einem Leberfleck im Gesicht. Jetzt wird der Name des angeblichen Serienmörders, also El Mata Viejitas, geändert in La Mata Viejitas, also La statt El, was jetzt auf eine Frau hindeutet. Und Sarah, jetzt möchte ich dir nochmal ein Bild von Juana zeigen, das sie aber diesmal nicht in ihrem Wrestling-Kostüm zeigt, sondern so, wie sie eben später aussah. Und vielleicht kannst du sie jetzt hier auch mal beschreiben.
Ja, also hier muss ich jetzt sagen, wir sehen ja jetzt sie jetzt hier nicht in dem Wrestling-Kostüm und ihr Anblick, wenn sie nicht in dem Wrestling-Kostüm steckt, bricht mir immer so ein bisschen das Herz.
Warum?
Ja, ich glaube, das liegt daran, in dem Kostüm, das war ja im Vergleich mit der Mordserie, also wir haben eine Wrestlerin, die eine Mordserie begeht und das wirkt ja alles im Zusammenhang so ein bisschen weird. Aber wenn man sie so sieht, wie sie einfach nur aussieht als ganz normale Frau, ja, dann sieht sie einfach für mich aus wie eine traurige ältere Frau. Dann hat sie so von ihrem Anblick her gar nichts Bösartiges oder Verrücktes oder was weiß ich was an sich.
Ja gut, das stimmt. Also böse sieht sie definitiv auf keinen Fall irgendwie aus.
Nee, also ich beschreibe sie jetzt auch einmal für euch da draußen. Auf dem Foto hat sie dunkle, kurze Haare. Sie ist ein bisschen geschminkt und sie guckt so runter. Also fast so ein bisschen beschämt wirkt das auf mich. Sie trägt einen knallroten Pullover und darunter was Rosanes oder Pinkes zu einer schwarzen Hose. Sie wird da gerade in irgendein Zimmer geführt. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich irgendwo im Rahmen des Prozesses, oder?
Genau.
Ja, und trotz dieser knalligen Klamotten wirkt sie aber einfach nur traurig. Und ich glaube aber, ich mache hier was, worüber wir auch später im Fall noch reden. Ich will jetzt aber nicht spoilern. Ich kann aber schon mal sagen, hätte ich auf dem Bild jetzt einen männlichen Täter gesehen, ich weiß nicht, ob ich dann das Gleiche empfunden hätte. Also dieses Mitleid oder Mitgefühl.
Ja, ihr da draußen könnt uns ja mal sagen, was ihr denkt, wenn ihr dieses Foto seht. Ob ihr da einfach auch nur eine traurige ältere Frau seht oder ja, ob ihr irgendwie meint, dass Juana böse wirken würde oder so. Das würde uns auf jeden Fall mal interessieren. Was ich finde bei dem Foto ist, dass ihr Wrestling-Name, also dieses Dame der Stille, irgendwie total gut zu diesem Foto passt. Also wenn man das Wrestling-Bild gesehen hat mit diesem pinken Klamotten und dieser ja doch recht taffen Körperhaltung und so, dann passt der Name Dame der Stille da nicht so gut zu. Passt aber total dazu, wie sie wirklich aussieht.
Stimmt, weil sie auf dem Foto jetzt sowas total Introvertiertes an sich hat und das passt einfach zu dem Wrestling-Namen sehr gut, da hast du recht.
Ja. 2008 wird der Prozess gegen Juana Barraza eröffnet. Sie wird in 30 Mordfällen angeklagt, wovon ihr jedoch nur 16 zweifelsfrei anhand ihrer Fingerabdrücke nachgewiesen werden können. Insgesamt geht man jedoch davon aus, dass über 40 Morde auf ihr Konto gehen. Die meisten davon begeht sie an älteren Frauen. Nur 2 Opfer sind männlich. Bei Instagram fügen wir euch eine Liste ein mit all den Namen ihrer Opfer. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, die alle vorzulesen, weil das wirklich so viele waren. Aber wen das interessiert, der kann ja bei Instagram mal schauen. Juana wird jetzt zu 759 Jahren Gefängnis verurteilt. Diese extrem hohe Anzahl an Jahren ist aber symbolisch gemeint. Tatsächlich sieht das mexikanische Recht vor, dass man in Mexiko höchstens 40 Jahre für ein Verbrechen absitzt. Das Gefängnis verlassen kann Juana also frühestens 2058 im Alter von 100 Jahren. Ja, und spätestens jetzt ist wahrscheinlich auch dem Letzten klar, welchem Wunsch wir hier nachgegangen sind. Also dem Wunsch, einen Fall zu behandeln, bei dem eine Frau maßgeblich die Täterin ist, im Gegensatz zu den typisch männlichen Mördern oder von männlichen Mördern begangenen Taten und bestenfalls auch noch mit ähnlichen Mordmotiven, also sexuell motiviert oder rein sadistisch. Ja, und das war, wie ich anfangs schon gesagt habe, wirklich gar nicht so einfach. Wir haben versucht, eine Mörderin zu finden, deren Taten noch nicht so häufig behandelt worden sind. Aber ich weiß jetzt schon, dass es wahrscheinlich viele von euch da draußen gibt, die sagen, ach, die kenne ich schon, über die habe ich schon was gehört, gelesen, gesehen, was auch immer. Uns persönlich war sie beiden noch nicht bekannt zuvor. Und ja, wir haben jetzt einfach versucht, jemanden zu finden, der vielleicht vergleichbar ist mit, ich sag jetzt mal, klassischen männlichen Serienmördern, wie jetzt beispielsweise Ted Bundy. Das Problem war jedoch, dass die Taten oder die Motive der meisten weiblichen Täterinnen sich stark von männlichen Tätern unterscheiden. Beispielsweise gibt es ja die sogenannten Todesengel, also Frauen, die Menschen töten, um sie in Anführungszeichen zu erlösen. Es gibt ja auch schwarze Witwen, also Frauen, die ihre Männer für Geld töten. Und dann gibt es natürlich auch Frauen, die aus Rache morden. Und zuerst habe ich dann gedacht, dass ich mit Juana Barraza eine Mörderin gefunden habe, die den männlichen Tätern in nichts nachsteht. Und das tut sie auch, wenn man sich die Opferzahl und die Vorgehensweise bei ihren Morden ansieht. Allerdings, und das fand ich sehr spannend, wurde Juana anfangs tatsächlich mit Mördern wie Ted Bundy verglichen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als man noch davon ausging, dass sie ein Mann sei. Da war die Rede davon, dass sie hochintelligent sei, die Taten besonders geschickt verüben würde, charmant wäre und ihre Opfer einwickeln würde. Aber nachdem bekannt wurde, dass Juana die Morde begangen hat und man jetzt eben festgestellt hat, dass man es hier mit einer weiblichen Mörderin zu tun hat, da wurde ganz anders auf sie geblickt. Man suchte jetzt nach pathologischen Ursachen, suchte in ihrer Kindheit nach Erklärungen und fand letztendlich auch Begründungen dafür, warum sie diese Morde genau so begangen hat. Und hier wird ihr jetzt ein Trauma zugeschrieben, das sie durch ihre Mutter erlitten hat, die sich ihr gegenüber ja sehr, sehr missbräuchlich verhalten hat. Es wird angenommen, dass sie es deshalb auch auf ältere Frauen abgesehen hat. Ja, Sarah, jetzt kommst du nochmal dran. Was sagst du denn dazu?
Ja, also ich glaube, dass wir hier, dass da auf das reingefallen worden ist, vielleicht auf das auch ich reingefallen bin, als ich das Foto oder mehrere Fotos von ihr gesehen habe, nämlich, dass man dazu neigt, die Taten von ihr ein bisschen aufzuweichen. weil sie eben eine Serienmörderin und kein Serienmörder ist. Also jetzt können wir nochmal auf das Bild zurückkommen, wenn man sich vorstellt, da wäre ein Mann drauf gewesen, der da so nach unten guckt. Ich bin mir fast sicher, also wenn ich jetzt ein Bild von Ted Bundy hätte und der guckt so nach unten, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt versucht er hier auf
reumütig zu machen,
ganz genau. Und weil sie aber eine Frau ist und hat auch dazu eine ältere Frau, ja, weicht man das tatsächlich auf und versucht Rechtfertigungen für sie zu finden. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Deswegen hat man vermutlich dann nach Gründen gesucht, aus denen Juana diese Morde begangen haben könnte. Ja, und da ist man dann eben auf das Trauma durch den Missbrauch ihrer Mutter, beziehungsweise eben auch durch den Missbrauch durch diesen Mann, den die Mutter sie verkauft hat, gekommen.
Ja, aber da finde ich schon total auffällig. Also ich würde ja einfach sagen, wenn sie jetzt so traumatisiert war, also das kann man halt nicht einfach sagen, man kann ja nicht in den Kopf hineingucken und man kann sich da jetzt auch nicht in die Psyche so hineinversetzen, aber ich würde jetzt als Laie einfach sagen, dass das Naheliegendste wäre, wenn sie aus diesem Grund dann Männer umgebracht hätte. Aber man schlägt ja jetzt also den Bogen, man hat jetzt eine Frau und diese Frau hat andere Frauen umgebracht und anstatt, dass man einfach sagt, ja, die war vielleicht einfach böse und die hat das vielleicht einfach gemacht, um sich zu bereichern oder was auch immer, versucht man so einen Bogen zu schlagen und sagt, ja, die war aber nicht wirklich böse, sondern die hat das nur aus diesem Trauma herausgemacht und dass sie dann eigentlich hätte Männer umbringen müssen, das wird so ein bisschen ignoriert.
Ja, da gebe ich dir total recht. Und was ich auch auffällig finde, ist, man hätte ja sogar einen leichten Grund, sag ich mal, finden können, dafür, dass sie vielleicht einfach, wie du gerade gesagt hast, böse war. Denn ihre Mutter, mit der scheint ja auch was nicht gestimmt zu haben. Das war ja keine liebende Mutter, wenn sie ihr Kind mal eben für 3 Bier an irgendeinen Fremden verkauft. Was auch immer mit der Mutter nicht stimmte, könnte Juana ja geerbt haben. Aber so wurde nicht argumentiert, sondern stattdessen wurde eben dieses Muttertrauma angeführt.
Ja, und das ist ganz, ganz sicher alles höchst dramatisch gewesen, was Juana da erlebt hat. Ich glaube aber einfach nur so rein gefühlsmäßig in diesem Fall nicht, dass das der Grund war für die Tötungen, sondern ich könnte mir vorstellen, dass sie die einfach nur aus pragmatischen Gründen begangen hat. Sie hat eben gesehen, dass sie gut in die Häuser dieser älteren Frauen gelangen kann und dass sie sich gut ihr Vertrauen erschleichen kann. Und als ihre Freundin dann da mit dem Polizisten zusammen angefangen hat, sie zu erpressen, da könnte ich mir vorstellen, dass sie einfach gedacht hat, ja, ich muss jetzt Zeugen aus dem Weg räumen, um nicht aufzufallen und dass sie die Frauen deswegen umgebracht hat.
Ja, das war auch so mein Gedanke. Also bei Männern, auch wenn sie natürlich oftmals ebenfalls ein Kindheitstrauma erlitten haben, werden solche Taten ja häufig mit sexueller Motivation oder mit purem Sadismus in Verbindung gebracht. Bei Juana aber fehlt es jetzt schwer, einfach zu sagen, sie hat getötet, entweder aus Lust oder weil sie sich dadurch bereichern wollte. Und dann hat man sie eben einfach in ihrer Opferrolle belassen, indem man gesagt hat, dass ihre Taten eben aus ihrem Kindheitstrauma entstanden sind.
Ja, und ich denke, dass dieses Trauma wahrscheinlich irgendwie dafür gesorgt hat, dass vielleicht ihre Schmerzgrenze in gewissen Dingen irgendwie gesenkt wurde. Vielleicht auch durch diese kalte Mutter, dass sie selber halt einfach gelernt hat, sich ein bisschen kühler zu verhalten oder so. Dass sie vielleicht dann auch einfach verrohter war und gewaltbereiter, als sie vielleicht gewesen wäre, wenn sie jetzt in einer harmonischen Familie aufgewachsen wäre. Ja, ich glaube aber auch, wie gesagt, einfach nicht an die Begründung, dass sie in diesen alten Frauen ihre Mutter gesehen hat. Es waren ja jetzt auch zum Beispiel 2 männliche Opfer darunter. Und ja, das passt ja dann irgendwie gar nicht ins Bild. Und sie wurde ja auch von der Einbrecherin zur Mörderin. Das ist eher wie so eine Entwicklung, die kommt mir irgendwie aus so einer anderen Richtung. Das hat nicht wirklich was mit Rache zu tun. Das war ja wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, eher so pragmatisch. Also sie hatte so wenig Geld. Diese Einbrüche hat sie dann begangen und irgendwann hat sie die Leute dann halt umgebracht. Also wirkt für mich nicht wie so eine klassische Mörderin, die einfach sich rächen will oder so.
Mhm. Ja, und noch dazu kommt natürlich der Punkt, dass ja ganz, ganz viele Leute in ihrer Kindheit und Jugend Traumata erleiden und längst nicht alle davon zu Serienmördern werden. Und ja, deswegen ist das für mich auch nicht immer so die Top-Begründung.
Ja, aber ihr muss definitiv noch irgendwas anderes schiefgelaufen sein oder irgendwie im Argen gelegen haben.
Ja.
Ja, und genau wie du hatte ich auch am Anfang sehr viel Mitleid mit ihr. Das ebbte dann bei mir aber auch so nach und nach ab.
Ja, es ist halt so, wenn man an die ganzen Opfer denkt, die ganzen älteren Frauen und eben die 2 älteren Männer, denen sie das Leben einfach genommen hat für ein bisschen Geld, dann hat man da auch wirklich nicht mehr so viel Mitleid, finde ich auch. Ja, und glücklicherweise hat ihr ihre Ausrede letztendlich auch nichts gebracht, denn sie sitzt ja Gott sei Dank jetzt für den Rest ihres Lebens hinter Gittern, für diese vielen grausamen Taten, die sie begangen hat. Ja, und wir würden jetzt natürlich gerne wissen, was ihr davon haltet. Habt ihr vorher schon mal von Juana Barraza gehört? Glaubt ihr, dass sie die Morde begangen hat, weil sie in den alten Frauen ihre Mutter gesehen hat? Oder glaubt ihr, dass sie andere Gründe dafür hatte und das Trauma vielleicht nur als Ausrede benutzt hat? Wir würden generell super gerne wissen, was ihr von dem Fall haltet und was ihr darüber denkt. Lasst es uns auf den Podcast-Portalen wissen, bei Instagram oder bei YouTube. Auf Instagram heißen wir übrigens mordhoch2.truecrimepodcast.
Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Okay?
Kommt vorbei einfach. Ja, und bevor wir jetzt zum Ende der heutigen Folge kommen, haben wir noch was für euch, nämlich unseren Crime Flashback. Das ist ja unsere neue Rubrik, die ihr inzwischen ja wahrscheinlich auch schon kennt. Und in dieser Rubrik stellen wir euch Verbrechen vor, die sich jeweils am Tag, an dem unsere Folge erscheint, jähren. Und heute ist ja der 11. März und da jährt sich ein ganz besonderes und in Deutschland auch ziemlich bekanntes Verbrechen.
Wir schreiben den 11. März 2009. Es ist ein kalter Morgen in Winnenden, einer kleinen Stadt 20 Kilometer entfernt von Stuttgart. Die Straßen sind ruhig, die meisten Menschen sind bereits mit ihrem Tag beschäftigt. An der Albertville-Realschule bereiten sich die Schüler auf ihren Unterricht vor. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Tag zu einem der schlimmsten in der Geschichte Deutschlands werden wird. Es ist etwa 9.30 Uhr, als der 17-jährige Tim Kretschmer das Schulgebäude betritt. Niemand ahnt, dass dies der Moment ist, in dem das Unfassbare beginnt. Tim, ein ehemaliger Schüler der Realschule, hat sich gut vorbereitet. Er trägt nicht wie früher Schulbücher mit sich herum, sondern eine Waffe. Er ist bereit, ein Blutbad zu veranstalten. In zwei Klassenzimmern sowie einem Chemiesaal eröffnet Tim das Feuer auf Schüler und Lehrer. Die Atmosphäre ist von Panik und Angst durchzogen. Einige Schüler können sich in den Klassenräumen verstecken, kriechen unter Tische und Stühle, während andere in den Fluren schwer verletzt oder sogar tot zu Boden fallen. Bereits 3 Minuten später, um 9.33 Uhr, geht der Notruf bei der Polizei ein. Doch zu spät. Insgesamt erliegen ein Schüler, 6 Schülerinnen und eine Lehrerin noch am Ort der Tat ihren Verletzungen. 2 Schülerinnen starben auf dem Weg ins Krankenhaus. 9 weitere sowie eine Lehrerin wurden verletzt abtransportiert. Mit dem Eintreffen der Polizei ist das Grauen noch längst nicht vorbei. Tim eröffnet das Feuer auf die Polizisten und flieht anschließend. Auf seiner Flucht durch die Gänge der Schule erschießt er 2 weitere Lehrerinnen, bevor er weiterflüchtet in Richtung Zentrum für Psychiatrie. Im Freien schießt er wahllos auf einen Mitarbeiter und tötet diesen so. Anschließend bringt er einen Autofahrer unter seine Kontrolle und setzt seine Flucht gemeinsam mit ihm in seinem Wagen fort. An einer Kontrollstelle der Polizei kann der Fahrer flüchten. Und leider gelingt ja auch Tim erneut die Flucht. Diesmal geht es zu Fuß weiter. In einem Autohaus fordert er einen Wagen und als dieser ihm nicht gegeben wird, erschießt Tim einen Kunden sowie einen Mitarbeiter. Außerdem schießt er auf ein vorbeifahrendes Auto und liefert sich schließlich, als die Polizei eintrifft, einen Schusswechsel mit dieser. Die Polizei versucht ihn mit Schüssen in die Beine zu stoppen. Doch auch das gelingt nicht. Tim gibt weitere Schüsse ab, diesmal auf ein Zivilfahrzeug der Polizei. Beide Beamten in dem Wagen werden schwer verletzt. Schließlich richtet er sich selbst durch einen Schuss in den Kopf. Es ist jetzt gerade einmal 13 Uhr. Tims gesamter Amoklauf hat also gerade einmal 3,5 Stunden gedauert. In dieser Zeit hat er 112 Schüsse abgegeben und insgesamt 15 Menschen und sich selbst getötet. Ja, das war unser kurzer Crime-Flashback zum Amoklauf von Winnenden. Wenn ihr euch dazu eine ausführliche Folge wünscht, vielleicht auch mit den Hintergründen zum Täter, dann lasst es uns gerne wissen. Ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht an alle, die uns zum Schlafen hören. Und dann bis zum nächsten Mal bei Mordhoch 2. Tschüss!